Weil ich als Kind schon so faszinierend gefunden habe, dass einfach so mit einem Schritt, oder, von hinter der Bühne auf die Bühne, bist du so in einer ganz anderen Welt und die Energie zwischen dem Publikum und den Leuten, die auf der Bühne sind, das ist irgendwie mit nichts vergleichbar. Und für mich war das extrem magisch gewesen. Und meine Mutter hat mir erzählt, ich sei immer hinter der Bühne gestanden und hätte alle Texte von den anderen auch können. Und haben immer alle Texte mitgesprochen und alle Lieder mitgesungen.
Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbund. Heute im Dialogplatz Carol Schuler, Schauspielerin und Musikerin, ist vor allem bekannt für ihre Rolle im Tatort, aber ihr steckt viel mehr als nur das. Herzlich willkommen, Carol, schön bist du da bei uns.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wir, das sind Jonas Gabrieli und Valerie Jost, auch von uns ein herzliches Willkommen.
Hallo miteinander.
Carol, du lebst ja seit mittlerweile fast 20 Jahren in Berlin. Bist aber immer mal wieder in Winterthur anzutreffen. Wir nehmen jetzt den Podcast auf am Freitagnachmittag, kurz bevor du einen Auftritt hast in der alten Kaserne beim Nuevo Classic, wo du singst. Wie ist so deine Gefühlslage vor so einem Heimspiel?
Hey, es ist schön. Ich freue mich immer wieder in Winterthur zu sein. Und in den letzten Jahren, wo ich jetzt, also seit ich den Tatort mache in Zürich, bin ich natürlich noch viel öfter wieder mal in Winterthur.
Das ist der eigentliche Grund, oder, warum dass du den Tatort...
Genau, ja.
Dass du den Bezug wieder hast zu der wieder, Schweiz.
Ich probiere ja immer, den Tatort noch ein bisschen mehr, dass wir mehr in Winterthur drehen, aber sie sträuben sich noch ein bisschen. Aber wir haben auch schon ein paar Szenen
in Winterthur. Ihr habt auch schon, kann man kurz in Winterthur sehen, mit der Altbaufirma.
Genau, ja, das ist gut informiert.
Ja, wir haben natürlich darüber geschrieben mit dem Landbund.
Ja.
Und die Szene ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht worden, oder? Das ist etwas, wurde im 24 soll kommen, hat es damals geheissen.
Hey, du, ich bin so durcheinander mit diesem Fall. Wir drehen ja immer zwei im Jahr und haben...
Gleichzeitig,
schon mal. Ja, jetzt nicht mehr. Sonst haben wir es immer gleichzeitig gedreht. Und dann haben wir eigentlich schon eben zwei Jahre vorher... Es ist schon zwei Jahre zurück, seit ich das gedreht habe. Mhm. Jetzt muss ich gerade überlegen. Nein, der ist noch nicht ausgeschaltet.
Das ist nicht der, der im April kommt?
Nein, der kommt erst im Herbst.
Ja, okay, gut. Das ist einfach für die, die dann Winterthur sehen wollen, im Tatort, dann im Herbst. Also natürlich auch schon im April einschalten. Gibt es ja den
immer mit dem
Zürich Zoo.
Genau, der fängt im Zürich zu an.
Genau, da sind wir auch sehr gespannt. Mm. Aber zurück zur Winterthur.
Genau, Winterthur. Hey, nein, ich freue mich sehr, auch auf die Abend. Es ist, eigentlich bin ich nervöser, oft natürlich beim Heimspiel als sonst, weil ich einfach viel mehr Leute kenne. Es kommen halt Familien und so. Und irgendwie dann ist es ein anderes Gefühl, als wenn man von einem ganz anonymen Publikum spielt. Aber ich freue mich.
Ja, ja. Und was verbindest du mit Winterthur? Also eben die Leute, die da wohnen, aber... Was zieht dich dann immer wieder zurück?
Ja, du, es ist halt, es gibt nur eine Heimatstadt. Also, weißt, ich bin da aufgewachsen, so, ich kenne, also nicht jeden Ecken, aber schon viele Ecken und überall, wo du durchlaufst, verbindest du halt Erinnerungen, also die Kindheit und die Jugend und das irgendwie, das kannst du mit nichts vergleichen. Das heisst, es ist schon immer eine Art Heimkommen.
Mhm. Was ist denn deine Lieblingserinnerung an Winti, wenn du jetzt an dein Aufwachsen denkst?
Als Aufwachsen, eben, ich bin ja so knapp bei Oberi aufgewachsen, dort halt Stell Bäumliweg. Und wir sind viel auf dem Bäumli oben gewesen. Also das ist so der Ort, wo ich eigentlich am öftesten gewesen bin, auch mit meinem Hund, wo ich aufgewachsen bin und so. Und ich gehe dann recht gerne dort spazieren. Und sonst, dann so im Jugendalter, bin ich halt viel im Widder gewesen. Mhm. Immer noch eigentlich. Also wenn ich im Winter tue, gehe ich trinken, dann im Widder. So, das sind so die Orte, die für mich so heimgekommen sind.
Ja, also du hast vorher gesagt, heimgekommen, also Winterthur, obwohl du eigentlich... dein Erwachsenenleben in Berlin verbracht hast, ist Winterthur wirklich noch deine Heimatstadt.
Ja, so. Logisch. Ja. Ja, ja.
Also Berlin kann da nicht das Wasser reichen.
Also es ist etwas anderes. Natürlich verbinde mit Berlin auch sehr viel und ich bin dort auch sehr gern, aber es ist halt etwas anderes, wenn man in einer Stadt aufgewachsen ist.
Und so hast du Ritual, wenn du zurückkommst, oder Sachen, die du nur im Winter machst?
Ja, wieder ein Bier trinken. Das ist eigentlich mein Ritual. Und ja, und vielleicht aufs Bäumchen rauf, einfach dort ein bisschen sitzen und die Stadt schauen.
Ein mega schöner Ort.
Ja, das sind so Ritual, würde ich mal
also
sagen.
Ja. Vielleicht ein grosses Wort, aber so ein bisschen.
Das sind so die Sachen, ja. Und Musikfestwoche, also ich probiere schon immer, also ich schaffe es nicht jedes Jahr, aber mir den August so ein bisschen frei zu halten, dass ich wenigstens ein oder zwei Abende kann an die Musikfestwoche, weil das ist natürlich auch viele Jugenderinnerungen und da trifft man so viele Leute, die man ewig nicht gesehen hat. Und
das ist ein bisschen Dorftreffen.
Genau, eigentlich Dorftreffen.
Das ist eigentlich schon verrückt, genau. Ja,
erkennen dich dann immer viele Leute, wenn du durch die Straße läufst in Winti? Oder ist das da noch...
Hey, ja. Also, erstens kenne ich auch viele Leute. Also, es sind mehr Leute, die ich einfach von früher kenne und so. Und natürlich dann auch Leute, die mich vom Tatort kennen. Aber mhm. die Schweizer sind ja bekannterweise sehr zurückhaltend und höflich. Und ich werde schon ab und zu angesprochen, aber immer sehr nett und angenehm. Mhm.
Also. Also du das heisst, du bist irgendwie nicht mega am Autogramm gegeben oder so, wenn du jetzt da
hey, nein, bist? Nein, im Winter tue ich nicht. Manchmal ein Foto oder so. Aber ja. Eben, Autogramm ist ja eh out. Das sind jetzt nur noch Selfies.
Ah ja, okay.
So, Autogramm. Ja.
Okay.
Das Autogramm.
Sehr gut. Ja, in Winterthur hat ja deine Schauspielkarriere angefangen. Ich habe angeschaut. Als Grille ist deine erste Rolle gewesen.
Jawohl.
Pinocchio-Stück, genau. Kindertanztheater von der Claudia Gorti. Das ist ja deine Tante.
Das ist meine Tante, genau.
Mit Fifi bist du da schon auftreten.
Jawohl.
Magst du dich noch an das erinnern? Weil ich denke, mit Fifi da sind meine Erinnerungen recht verblasst. Aber wie ist das bei dir?
Das Ding ist, ich habe ja Videos dazu.
Ah, da kann man sich so...
Darum kann man die Erinnerung natürlich auffrischen. Mhm. Genau, das war meine grösste Rolle gewesen. Ich weiss noch, dass ich keine Zähne hatte, keine Vorderzähne, weil ich irgendwie gerade kurz vorher so einen Velounfall hatte und die ganzen Vorderzähne mir rausgehauen habe. Das heisst, es hat sehr lustig ausgesehen. Und ja, ich kann mich noch an meinen ersten Satz in diesem Stück erinnern. Das war: «C'era una volta un pezzo di legno». Das heisst auf Deutsch: «Es war einmal ein Stück Holz gewesen». Das war immer so der Auftritt gewesen, und an das kann ich mich schon.
Ist denn das Stück auf Italienisch gewesen?
Nein, es ist nur der erste
Satz. Nur der erste Satz gewesen, einfach so als Einstieg.
Ja, nachher ist es auf Schweizerdeutsch.
Okay, ja. Das wäre ja dann gerade auch nochmal die 5 noch auf Italienisch.
Ja, den Satz habe ich auf Italienisch gelernt und nie vergessen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und wie hast du dich da damals, also wie ist das gekommen? Eben, du hast deine Tante, die das Kindertanztheater gehabt, aber wie ist das gekommen, dass du dort auftreten bist?
Ja, also eben, das war meine Tante, die hat ja das Ballettstudio in Neftenbach und das Kindertanztheater gibt es ja schon ewig und dort hat meine Mutter früher auch schon mitgespielt, sogar mein Bruder hat mal irgendwann eine kleine Rolle gehabt und genau, ich habe mich zwar immer am Anfang eher weniger für das Ballett und so interessiert, sondern eben für das Schauspielerische. Das hat mich schon von Anfang irgendwie gekickt. Und dann bin ich immer dort zuschauen und dann habe ich irgendwann gefunden, hey, ich will auch mitmachen. Und dann, ja, dann habe ich dort, glaube ich, das erste Mal mit 5 und dann, glaube ich, bis 17 eigentlich fast jedes Jahr mitgespielt.
Das heisst, es hat dich dann auch gepackt nach deinem ersten Auftritt? Ist das so ein irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ein Gefühl von, ah, ich bin jetzt hier auf der Bühne.
Ja.
Hat dir das etwas zurückgegeben, wo du gefunden hast, ah, ich will das weitermachen?
Ja, also ich habe das geliebt im Theater. Also auch so hinter der Bühne und vor der Bühne. Und ich habe das wirklich, ich habe schon beim ersten Mal gemerkt, so, das ist das eigentlich, was ich will machen. Also zum Film bin ich erst später gekommen. Aber eigentlich ist immer so, die Liebe fürs Theater, die ist nie weggegangen. Und die ist dort entstanden, weil ich als Kind schon so faszinierend gefunden habe, dass einfach so mit einem Schritt, oder, von hinter der Bühne auf die Bühne, bist du so in einer ganz anderen Welt und die Energie zwischen Publikum und den Leuten, die auf der Bühne sind, das ist irgendwie nicht vergleichbar und für mich war das extrem magisch gewesen. Und eben meine Mutter hat mir erzählt, ich sei immer hinter der Bühne gestanden und hätte alle Texte von den anderen auch können und habe immer alle Texte mitgesprochen und alle Lieder mitgesungen.
Ah, das magst du dich auch erinnern? Oder ist das
ich kann mich, auch, ich kann mich schon erinnern. So.
Ja. Ja. Okay.
Und habe dann zuhause auch die anderen Rollen gespielt und so und hätte am liebsten eigentlich alle Rollen gespielt. Ich habe meistens noch einige. Genau. So, aber es ist ja für mich wirklich das Grösste gewesen.
Ja, voll im Element.
Ja.
Cool. Ja, hast du denn wirklich nie so einen Plan B gehabt? Also wenn ich so Artikel lese eben über deine Kindheit, dann ist immer eben Schauspiel.
Hey, nein, wirklich nicht. Und darum bin ich extrem froh, dass es alles so gut geklappt hat. Weil ich habe wirklich schon seit 5 gesagt, so, ich möchte Schauspielerin werden. Mhm. Oder Sängerin und am besten eben zu verbinden. Und es gibt eigentlich nichts anderes, was mich interessiert. Und ja, es ist bis heute so geblieben und ich habe das große Glück, dass ich von dem leben kann.
Ja.
Und dass du das ja auch beides kannst verbinden. Also, ja, du bringst ja das schon immer wieder auch ein in die Tatortfolgen.
Ja, für mich ist das eben ein bisschen das Gleiche. Also für mich ist Schauspielerei hat auch viel mit Musik zu tun, mit Rhythmus und einfach der Körper ist als Instrument und nicht die Stimme. Für mich ist das eigentlich, ich trenne das in meinem Kopf gar nicht. Also die Leute fragen oft so, was bist du jetzt eigentlich? Bist du jetzt Sängerin oder Schauspielerin? Aber in meinem Kopf ist das alles eins.
Ja, ja. Es ist noch spannend, wenn man so liest, wie du dich für Rollen vorbereitest. Sagst du, du willst ja wie so ein bisschen Bewegung und den Rhythmus und auch so ein bisschen den Sound spüren von der Rolle.
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Boah,
wie gehst du da vor? Also, hörst du dann Musik, wo du denkst, das würde auch die Person hören? Oder,
ja, auf
jeden
Fall. Also ich mache mir immer Playlists zu jeder Rolle, was die Figur für Musik hören oder was für Musik ich mit dieser Rolle verbinde. Und ja, ich gehe es halt recht körperlich an. Also, es gibt ja so Schauspieler, die sind eher so psychologisch zuerst und dann die Psychologie probieren zu verstehen. Bei mir kommt das erst irgendwie im zweiten Schritt. Also ich probiere wirklich irgendwie, eben, wie läuft die Person, wie tanzt sie, was hört sie für Musik, wie redet sie, was ist für eine Melodie, der Sprache und so. Und dann kommt wie so automatisch Psychologie irgendwie dazu. Also es ergibt sich dann daraus. Also ich bin eben nicht jemand, der irgendwie heim Schreibtisch sitzt und irgendwie Tagebücher schreibt. Das habe ich auch schon gemacht in einer Rolle, aber ich merke, ich muss irgendwie wie die Rolle leben, Gefühl körperlich. So. Ich muss sie spüren. Ja. Genau, ich muss sie im Körper spüren und dann kommt Psychologie automatisch.
Ja.
Wie ist denn die Playlist, also wie muss sich die Playlist zum Beispiel bei der Tessa Ott jetzt vorstellen? Was sind dort so für
Lieder? Da war viel Punkrock drauf gewesen, so eben Zürich brennt war ja die erste Folge gewesen, und natürlich TNT, Zürich brennt und so Sachen sind drauf gewesen. Ein bisschen Baby Jail, so ein bisschen Schweizer alte.
Ja, so die Zeit. Und ich habe dort eben in dieser Rolle gedacht, es gibt ja doch ein paar Überschneidungen auch, wenn man so deine Biografie anschaut und die von der Tessa Ott. Also, das ist ja die Profilerin im Tatort Zürich, für die, die es nicht wissen. Dort wird zum Beispiel gesagt, eben, sie ist so die Hausbesitzer-Szene und man kann auch nachlesen, dass du mal von der Polizei vorgeladen worden bist, weil du ein Haus besetzt hast.
Wo kann ich denn das sagen?
Ich habe mich dann gefragt, ist das Gysi gewesen in Winterthur?
Nein, das war nicht Gysi. Also ich habe nie in einem besetzten Haus gelebt, aber ich habe viele Freunde jetzt noch und von dieser Zeit, wo in besetzten Häusern gelebt haben. Und eben, wisst ihr alle, Winti hat ja eine gute Winti-Szene. So, und darum... passt das schon ein bisschen.
Dort haben wir noch so ein paar andere Parallelen gefunden, genau. Und du fährst ja mit dem Velo immer zum Tatort. Ja. Velo steht Winti, oder? Und das andere war noch, dass du im Interview gesagt hast, Polizistin wäre wohl der letzte Beruf, den du würdest ausüben. Und Tessa Ott ist jetzt auch nicht gerade Vollblut-Polizistin, sie hadert immer mit dem.
Genau.
So kurz zusammengefasst, wie viel Schauspiel steckt in dieser Rolle und wie viel von dir steckt
also, nicht drin? Es steckt immer noch sehr viel Schauspiel in dieser Rolle. Also eben wie gesagt, ich würde glaube ich niemals in meinem Leben bei der Polizei landen. So, und deswegen gibt es da schon sehr viele Unterschiede und eben, ich komme auch nicht aus dem Zürichberg und so.
Stimmt, natürlich.
Aber ich verstehe das Hadern, dass sie eigentlich will, ja, eben, für Gerechtigkeit sorgen und eigentlich etwas Gutes will beitragen zur Gesellschaft, aber halt auch mit dem System sehr hadert oft und das kann ich schon gut nachvollziehen.
Ist es dann schwieriger, in diese Rolle zu schlüpfen, wenn du so ein bisschen Parallele hast, dass du wie trotzdem die Figur alleine entwickelst? Oder ist es einfacher, weil du schon einen Zugang hast?
Nein, es ist eigentlich einfacher, wenn man einen Zugang hat. Also ich glaube, es ist viel schwieriger, wenn man jetzt eben, die meistgestellte Frage ist ja so, eben, wenn man jetzt einen Serienmörder muss spielen oder so, wo man wirklich keinen Zugang hat und man muss ja die Figur trotzdem irgendwie können verstehen und vielleicht sogar ein Stück weit lieben. Man sagt, man darf seine Figuren nie vorverurteilen, egal was man jetzt selber davon haltet, moralisch. So, und das ist natürlich bei Rollen, wo man einiges gemeinsam hat, weniger schwierig als bei anderen.
Und du bist ja eigentlich, also hast schon viele Rollen gespielt, wo so ein bisschen auch Randfiguren von der Gesellschaft verkörperisch, Prostituierte. Ja. Das reizt dich aber, glaube ich, auch, oder?
Also so. Ja, es reizt mich total, weil eben, ich finde, meistens sind es interessantere Biografien und Charaktere und mich interessiert eben, wie kommt die Person, was ist die Biografie von einer Person, dass sie dort landet, an diesem Punkt. So.
Ja, wir gehen noch kurz zurück zu den Anfang von deiner Schauspielkunst oder Schauspielkarriere. Du hast gesagt, zuerst war es Bühne gewesen, und dann ist der Film gekommen. Ich habe gesehen, 1998 hast du deine erste Filmrolle, Vollmond.
Ist das 98 gewesen?
Also ich habe das heute schon nachgeschaut. Genau. Es gibt immer noch einen Trailer online, wo du kurz sagst, schnell, wir haben etwas gefunden.
Ich glaube, ich habe das schon vielleicht einen einzigen Satz im Film. Ich kann nicht, ob ich noch mehr gesagt habe. Es war wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle gewesen, aber es war meine erste Filmrolle gewesen.
Genau. Und noch eine Lieber Brad, wo du Teenager-Mädchen spielst, wo Brad Pitt schreibt, zum Verarbeiten. Dort habe ich mich gefragt, bist du mit Brad Pitt je begegnet, noch nicht im Leben? Vielleicht mal an der Berlinale oder ich weiß nicht.
Nein, ich bin noch nie mit Brad Pitt begegnet, nein.
Aber das ist so dein Star-Moment gsi nachher, also dein Durchbruch als Schauspielerin oder so im Film. Also du hast nachher den Preis gewonnen als beste Schauspielerin mit 14.
Preis gewonnen, als jüngste
immer
ever.
Noch, bis heute als jüngste.
Bis heute hat mich noch niemand getoppt. Also getoppt, oder was heißt das Gegenteil von getoppt?
Unterboten.
Unterboten, genau.
Und genau, dann, das war so der Moment, wo du dann so beim Film auf den Geschmack gekommen bist. Aber du, wenn du jetzt müsstest, ich weiss, es ist ja immer so eine blöde Journey-Frage, Bühne oder Film?
Hey, aber das ist die gleiche Frage wie
was bist du jetzt, Musiker oder Schauspieler?
Aber tatsächlich auf die Frage, also ich kann nicht ohne Bühne, so, das weiss ich so. Und wenn ich längere Zeit nur Film gemacht habe, also jetzt Beispiel eben Corona-Zeit, wo irgendwie mit dem Theater schon alles schwierig war, habe ich längere Zeit bin ich auf der Bühne gewesen, dann merke ich, das fehlt mir etwas. So.
Also und, so die Resonanz, oder?
Genau, ja, es ist einfach... Ja, es ist einfach eine ganz andere Magie und du hast halt einen direkteren Zugang zum Publikum. Es ist ein direkterer Austausch von Energien und ich meine, beim Film ist halt alles sehr viel abstrakter und du machst dort deine Arbeit und dann gehst du aus der Hand und dann siehst du zwei Jahre später
das Resultat. Ich weiss nicht mehr, wann haben wir ihn gedreht, wann
genau,
kommt das?
Genau, so. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Ich mache es auch sehr, sehr gern, aber ich weiss, dass ich ohne Bühne glaube, also nicht könnte leben und darum würde ich immer wieder zurück ans Theater.
Heißt das so, die Interaktion mit dem Publikum ist auch etwas, wo dir sehr viel gibt, wenn du das ja selbst brauchst? Das.
Ja, total. Ja. Also es ist auch eben, weil es ist halt im Moment. Also jeder Abend ist anders, jede Vorstellung. Es kommt darauf an, wie ist das Publikum drauf, wie bin ich drauf. Mhm. Es ist so, es hat so etwas Momentanes und es ist nicht wiederherstellbar. Und eben im Film hast du dann halt viele Tricks, oder du kannst natürlich schneiden und hast mal einen schlechten Take und dann, das war nicht gut gewesen, dann schneidest du das irgendwie zusammen. Es ist auch eine grosse Kunst, einen guten Film zu schneiden. So. Aber man sagt ja, der Film entsteht sozusagen im Schnitt. Und dort bin ich ja dann nicht mehr dabei. Das heisst, und im Theater entsteht halt auf das Stück Bühne. In dem Moment, wo ich, also ich habe mehr Verantwortung sozusagen.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch Aktion und Reaktion, oder? Mit Publikum, wie es reagiert, das spürst du ja, oder?
Ja, genau.
Und das ist ja dann auch immer anders. Ja. Und,
genau.
Und du bist immer in einer anderen Form und das Publikum ist in einer anderen Form. Und, genau. Du bist ja dann du hast Matur gemacht in Winterthur, Kante Reichenberg, mit der Judith Maag. Sie war die allererste Gästin bei uns im Podcast.
Ah, wirklich? Ja, ist eine gute Freundin von mir.
Sehr gut, ja, sie ist da
auch bei uns. Full Circle.
Genau. Haben wir eben auch noch gesehen heute. Und nachher bist du mit 18 auf Berlin.
Genau.
Wieso hat es dich da weggezogen von Winterthur?
Oh, einfach so Fernweh, einfach alles zu klein und oder die Schweiz sowieso, ich muss weg. So. Ich bin ja schon mit 15 mal abgehauen für ein Jahr auf Japan und dort hatte ich das schon ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie weg. Also, das ist einfach so ein bisschen das Unstete, das ich auch jetzt noch habe. Ich habe wirklich immer Mühe, länger an einem Ort zu bleiben. Langsam mit dem Alter wird es besser, aber ich muss irgendwie immer in Bewegung sein und darum... hat es mich auf Berlin gezogen.
Kannst du eigentlich noch Japanisch?
Chotto. Ein bisschen noch. Chotto. Aber wirklich, das ist eben 15, 20 Jahre her. Mehr. Ich verstehe es noch so ein bisschen und ein bisschen kann ich schon noch reden, aber es ist natürlich sehr, sehr eingerostet.
Ja, also wenn jetzt eine Rolle kommt für ein japanisches Stück.
Müsste ich üben.
Okay. Aber ist das auch so, also klar, das kann man jetzt so aus dieser Perspektive sagen, wenn man so im Film oder im Schauspiel auch von dem, wo du leben muss man weg von Winterthur oder von der Schweiz? Oder wie gesagt, ist das nicht zwingend? Oder?
Hey, man muss erstmal gar nichts. So, also, es gibt ja viele Schweizer Schauspieler, die noch da sind und wo gute Karriere haben und so. Ich glaube, das ist eher so, eben, das ist von mir jetzt eher so, gar nicht so unbedingt ein Karrieregedanke gewesen, sondern eher so etwas Gefühlsmässiges. Ich
wollte irgendwie,
ich wollte irgendwie Grossstadt Berlin und also zuerst wollte ich eigentlich auf New York studieren und das war dann aber alles zu teuer und so. Darum habe ich gesettelt für Berlin.
So. Der Kompromiss.
Eben, nachher bist du ja vor allem auf der Bühne zu sehen, im Schauspielhaus Zürich, nach deiner Schauspielausbildung. Im Operhaus Zürich bist du gewesen. Du bist, glaube ich, immer noch im Ensemble von der Schaubühne in Berlin.
Bist nicht mehr im Ensemble, aber 2016, 2017. Genau, 3 Jahre so.
Genau. Und dann hast du aber auch Kinofilme angefangen zu drehen. Bist in der Serie Homeland in der USA, hast einen Auftritt gehabt. Auch als Prostituierte?
Gell? Auch als Prostituierte ist meine Paraderolle jahrelang. Irgendwann habe ich gefunden, zu lachen.
Jetzt mal wieder etwas anderes. Und dann in der Netflix-Serie Skyline, der deutschen Dramaserie, dort hast du eine Rapperin gespielt und dort hast du den Grimme-Preis und den Preis als beste Schauspielerin also in einer Nebenrolle gewonnen. Ich habe vorhin noch einen Ausschnitt geschaut. Dort, das war auch sehr spannend, weil dort merkt man das irgendwie sehr, weil es auch mit Musik zu tun hat, wie du dort ein ganz anderer Mensch, also logisch, wie du in dieser Rolle bist, wie so ein Geist, so ein bisschen, und so eine Grundaggressivität.
Ja,
also sehr beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend. Über den Rap auch ganz eine andere Musik, die du sonst eigentlich also machst, oder?
Ja, das ist gar nicht meine Welt eigentlich. Also ich komme wirklich gar nicht aus dem Hip-Hop. Also die Jugend, ich bin halt einfach Rock. Also wirklich, ich habe immer sehr viel Punk und Rock gelost und so, das ist immer noch so. Und dann habe ich erstmal eben den Zugang zum Hip-Hop müssen finden. Aber spannend gewesen. Also ich habe dann wirklich in der Vorbereitung sehr viel so Deutschrap und so gelöst.
Und ist das etwas, wo jetzt noch ein an dir kleben geblieben ist? Oder ist das etwas, wo du sagst, nein, lieber meine Musik?
Es geht, nein, ich bin schon privat wieder zurück zu meiner Musik.
Ja. Ich habe mich dann gefragt, eben, du hast bei Netflix diese Serie gemacht. Dann hast du auch schon einen Film gemacht, «Der Scheich» für Paramount Plus, für Amazon. Hast du jetzt auch etwas gedreht?
«One Night Off» hat der Film geheißen.
Ja, und wie ist das so mit diesen Streaming-Diensten? Also so die ganze Filmbranche, die ein bisschen im Wandel ist, schon länger natürlich. Was sind da so Unterschiede? Also, gibt es da Unterschiede? Oder?
Also am Anfang war es so, wo die ganzen Streamer gekommen sind, dass die natürlich so ein bisschen, was die Inhalte und Stoff anbelangt, ein bisschen mutiger gewesen sind als das Fernsehen. So, das Fernsehen hat halt irgendwie echt krasse Vorgaben und so, und die sind so ein bisschen eben auf jüngeres Publikum und so ein bisschen mehr experimentieren und so. Aber eben jetzt langsam ist es irgendwie ein Überangebot und ja, viele stampfen ja schon wieder ihre Serie ein. Also Paramount macht jetzt, glaube ich, nichts mehr in Deutschland. Sky auch nicht mehr. Also die produzieren nicht mehr eine eigene Serie, weil sie einfach merken, eben, also man hat entweder das Netflix-Abo oder man hat nicht 7 Streaming-Abos und es geht halt irgendwie nicht auf. Also darum, mal schauen jetzt, ob es wieder ein bisschen zurück zum Fernsehen geht und wie das weitergeht. So. Aber
du bist ja breit aufgestützt.
Genau. Das heißt auch gerade, also wo du vorhin gesagt hast, eben so, sie sind am Anfang experimentierfreudiger gewesen, das ist ja auch etwas, was dir liegt, oder? Also,
ja, genau.
Du sagst ja immer, du möchtest eigentlich vielseitig sein und ein bisschen alternative Sachen auch machen. Ja. Wählst du deine Rolle entsprechend auch aus? Also was lernst du für Rollen so ab sonst?
Hey, einfach Sachen, die mich nicht interessieren. Also ich mache das auch recht nach Bauchgefühl. Mhm. So. Oder auch zum Beispiel, eben, wenn jetzt eine Rolle kommt, wo ich das Gefühl irgendwie schon 3-mal gespielt habe, wo irgendwie jetzt nichts Neues für mich ist. Also ich lasse meine Rolle eigentlich nach Herausforderungen für mich persönlich aus. Wo ich, also immer wenn ich eine Rolle bekomme, wo ich denke, hey, das kann ich nicht, dann nehme ich sie sicher an. So, also eben, wenn ich denke, so, hey, das wird schwierig, so, dann habe ich richtig Lust drauf.
Und wenn du sie dann aber bekommst, ist dann auch so ein bisschen Angst dabei?
Ist immer Angst dabei.
Ja.
Bei allem. Also ich glaube, das haben viele Schauspieler, dass ein grosser Selbstzweifel immer mitschwingt. Also ich glaube, irgendwie, weißt du, Anthony Hopkins hat irgendwie vor ein paar Jahren noch gesagt, ich habe so Angst, dass sie irgendwann herausfinden, dass ich eigentlich gar nicht kann. So ist so das Imposter-Syndrom, so. Und ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Aber es ist erstaunlich bei jemandem, der so erfolgreich wie du.
Ja, das ist, glaube ich, egal, wie viel Erfolg man hat. Das ist so, es ist ein innerer Antrieb, oder? Dass man immer denkt, so,
dann probiere es eben doch zu zeigen. So.
Ja.
Und ist auch ein bisschen die Angst, dass wenn man immer die gleiche Rolle spielt, dass du gesagt hast, dass man dann so in die Nische geht, also sagt, ah, die macht jetzt immer die Rolle.
Genau, ja. Und das wäre sehr langweilig. Also ich bin auch ein Mensch, halt, der sehr schnell gelangweilt ist. Darum bin ich eben im Tatort immer so, komm, ich mache noch ein Experiment und so. Und probiere das dann immer ein bisschen weiter zu entwickeln, dass man nicht immer einfach jeden Fall irgendwie den gleichen Schuh spielt. Mhm. So.
Aber heisst das, du bleibst aber schon noch ein bisschen beim Tatort, oder? Wenn es so dann langweilig wird, geht dann...
Also ich bleibe schon noch ein bisschen, aber wer weiß wie lange. Das kann ich jetzt noch nicht voraussagen.
Okay. Wir müssen ein bisschen mehr auf Winter drehen, damit du ein bisschen Anreiz hast.
Genau. Wie fest stört dich das eigentlich, das Label Tatort? Also eben, das ist ja eine Rolle, die du spielst und halt so die, wo du im Mainstream-Publikum bekannt bist. Ja. Ich meine, schaut, zig Millionen Leute, also hat es schnell geschaut, 6 bis 8 Millionen, über 8 Millionen haben euch 6 Episoden, die bis erschienen sind, geschaut.
Ja.
Wie ist das so, wenn man sagt, das ist die vom Tatort?
Hey, ja, man gewöhnt sich daran. Also eben am Anfang habe ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr so, hey, ich bin im Fall nicht nur die vom Tatort und so. Aber natürlich ist es für eine Schauspielerin ein Luxus, so viel Reichweite zu haben. Es hat schon natürlich etwas verändert auch in meiner Karriere, so, weil man einen einfach kennt und so. Und dadurch entstehen natürlich auch andere Rollenangebote und so. Aber eben, ich lege recht viel Wert darauf, dass ich halt neben dem Tatort irgendwie noch viele andere Sachen mache, die nicht jetzt auch unbedingt den gleichen Krimi sind, sondern ein bisschen in andere Richtungen geht, so, dass ich einfach so ein bisschen breit gefächert bin und die anderen Sachen auch noch ausleben kann, dass man nicht nur sagt, das ist nur die vom Tatort.
Aber es gibt ja wahrscheinlich auch einen stressigen Alltag, oder? Also wenn du so verschiedene Projekte musst jonglieren, wie muss man sich einen normalen Tag bei dir vorstellen?
Was ist das, ein normaler Tag? Kannst du da fragen? Ja, nein, es gibt eigentlich keinen normalen Tag. Also es ist halt immer anders. Also,
wie planst du denn das überhaupt? Also,
Ja, ich habe zum Glück eben eine Agentur, die meine Organisation übernimmt, weil ich bin jetzt auch nicht die bestorganisierteste. So, und ja, man muss halt immer schauen, wann wird welches Projekt gemacht, dann gibt es wieder Verschiebungen und man muss schauen, dass alles irgendwie aneinander vorbeikommt. Und das habe ich jetzt auch gelernt, erst in den letzten Jahren, dass es auch noch ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen gibt und zum ein bisschen Energie tanken. Mhm. Weil ich bin jetzt wirklich so, ja, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren recht so auf einem Höhe-Energie-Level am Arbeiten und weil ich halt meinen Job auch so liebe. Ich merke dann das gar nicht. Ich merke dann erst nachher so Klassiker, so nach einem langen Projekt, wo man dann merkt, so, uff, jetzt geht die Energie mal ein bisschen ab. Ich glaube, ich brauche mal so etwas wie Ferien.
Ja.
Und so. Aber ja, nein, es lässt sich schon organisieren. Es ist ja zum Glück meistens recht viel vorher klar. Also beim Theater sowieso weiss man schon recht viel vorher, wenn Vorstellungen sind und wenn Proben sind. Und dann ja, muss man halt ein bisschen im Kalender ein bisschen schieben.
Das heisst, du hast eigentlich nie am Wochenende frei, wenn die meisten anderen Leute Wochenende haben?
Ja, unterschiedlich. Du
hast dann nicht also mehr unter der Woche mal frei, oder?
Genau, wir drehen auch oft am Wochenende. Also letztes Jahr haben wir immer am Wochenende gedreht und dann unter der Woche Wochenende gehabt. Aber nächste Woche ist es dann schon wieder anders. Also es ist jede Woche wieder neu. So.
Mhm. Aber nimmt jetzt der Theater am meisten Zeit ein von deinen Sachen oder ist das, trügt das, weil das einfach das grösste, bekannteste Projekt ist?
Es trügt. Also es ist ja eigentlich eben mit Drehen 2 im Jahr und einer geht so eben 1,5 Monate. Also ich bin so, sagen wir mal, höchstens 3 Monate oder so mit dem Tatort beschäftigt im Jahr und der Rest kann ich machen, was ich will.
Zeit fürs andere.
Genau.
Wie ist das eigentlich immer noch so? Ich bin mal in Luzern gewesen, bei einem, auf dem Set, wo sie dort zu Luzern gedreht haben vorher. Und dann habe ich gesehen, dass die Szene zuerst auf Hochdeutsch gefilmt haben und nachher auf Schweizerdeutsch.
Wirklich?
Ist das, ja, die haben das wirklich so nochmal neu gespielt. Das ist das nicht mehr so in dem Fall. Erübrigt sich meine Frage.
Nein, ich synchronisiere alles. Wir drehen auf, also wir haben jetzt alles auf Schweizerdeutsch gedreht. Und ich gehe dann ins Synchronstudio irgendwie eine Woche lang und tue alles, was ich gesagt habe, nochmal auf Hochdeutsch synchronisieren.
Okay. Und eben, drehen jetzt nicht mehr 2 gleichzeitig, hast du gesagt, das ist jetzt
genau, jetzt dieses Jahr fangen wir an, drehen wir jetzt im Sommer den nächsten und dann drehen wir nur einen.
Ja, bist froh?
Hey ja, ich bin froh, weil ich finde, also bei einer Serie ist es ja etwas anderes. Wenn du einen horizontalen Erzählbogen hast, dann ist es gleich irgendwie, wenn man das alles durcheinander dreht. Aber wenn man halt 2 Filme hat, die eigentlich völlig 2 verschiedene Storylines sind und man dreht es irgendwie durcheinander. Also wir sind auch schon am Set gestanden und haben gefunden, welcher Fall sind wir? Was wissen wir schon? Was haben wir schon herausgefunden? So, es ist halt einfach für alle, ich glaube auch für die anderen Departments, einfach ein bisschen nochmal ein bisschen kompliziert und eine extra Belastung. Und ich habe das Gefühl, es ist besser, wenn man sich wirklich nur auf einen Film konzentriert.
Mhm. Wir haben es vorher angesprochen, Tatort, das Millionenpublikum. Es gibt ja auch so den Volkssport von der Tatortkritik.
Ja.
Es ist auch eine Sendung, wo es immer noch regelmäßig in den Zeitungen Kritiken gibt im Vorfeld. Das gibt es ja eigentlich nicht mehr viel. Wird ja auch so als letzte Lager für bezeichnet, der Tatort am Sonntagabend, wo sich alle noch so ein bisschen mitreden können. Und ja, wie gehst du mit dem um als Schauspielerin, wenn du so im Fokus bist? Und jede Handlung so gerade analysiert wird auf Twitter oder X, wie es jetzt heisst.
Ja, Twitter, ich finde, das finde ich das Lustigste. Das habe ich manchmal auch gemacht, parallel zum Twitter anschauen, weil manchmal ist es wirklich recht lustig. Also das ist recht originell und so, einfach so One-Liners und so. Ich kann das sehr gut abstrahieren, weil es ja meistens nicht jetzt direkt mit mir und meiner Leistung zu tun hat, sondern eben so ein Tatort sind viele Leute verantwortlich. Da gibt es eine Redaktion beim SRF, da gibt es Drehbuchautoren, gibt es Regie. So. Und eben, manchmal ist ein Tatort besser, manchmal schlechter. Und wir probieren natürlich schon, unser, also Anna und ich, meine Kollegin, beizutragen, dass es so gut wie möglich wird. Aber wie gesagt, das ist so ein Rezept, das viele verschiedene Zutaten braucht. Und darum bin ich da eigentlich recht entspannt.
Aber wenn jetzt jemand irgendwie schreibt, ah, Carol Schuller heute im Tatort mega schlecht gsi, ich habe es überhaupt nicht
dann
gespürt,
trifft dich das? Dann finde ich raus, wo noch wohnt, gehe vorbei und sage, stell ihn zur Rede. So, ja, na klar, wenn es so persönlich ist, trifft einem das schon, aber ich habe gesagt, ich komme auch nicht alles mit über. Also ich habe mir
zum Glück,
Also eben Twitter machen habe ich manchmal einfach aus Spass noch so gemacht, aber ich habe mir auch abgewöhnt, jetzt wirklich, also Kommentarspalten lesen, sind sowieso das No-Go. Bei bestimmten Zeitungen vor allen Dingen. Und bei eurer nicht.
Glück gehabt.
Danke, dass du das noch gesagt hast.
Genau, und das haben wir einfach abgewöhnt, weil man muss sich natürlich schon ein bisschen schützen. Man muss auch nicht alle Meinungen von allen Leuten irgendwie mitbekommen.
Ja, absolut. So ein Bruch oder ein Gump jetzt zu heute Abend, wenn du wieder singst. Singen, Musicals, was für eine Rolle spielt das noch in dem ganzen Engagement? Also eben, du hast gesagt, das ist ja für dich wie beides. Musik ist Schauspiel, Schauspiel ist Musik. Mhm. Alles fließend. Aber wie ordnest du so den Stellenwert ein? So ein
bisschen? Hey, für mich privat hat Musik einen sehr grossen Stellenwert. Und es ist jetzt halt so ein bisschen, die letzten Jahre habe ich gemerkt, es ist ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich so viel am Drehen war. Bin. Aber jetzt bin ich so seit letztes Jahr bin ich wieder aktiv viel mehr an Musik machen und so auch meine eigenen Songs aufnehmen und rausgehen. Und das ist so, genau, ich habe das irgendwie lange gesagt, ich will eigentlich mehr Musik machen und das Jahr habe ich jetzt gefunden, ich nehme wieder ein bisschen Zeit. Das heisst, es kommt das Jahr wieder ein bisschen Musik raus von mir. Und ja, eben, ich mache das immer so, wenn ich mal ein paar Monate habe, wo ich nicht drehe, dann mache ich Musik und umgekehrt. Und, ja.
Du hast mal gesagt, Musik ist näher am Herz, weil du dort mehr dich kannst entfalten, eben bei einem Tatort oder sonst in einem Film ist natürlich viel mehr, wo drin redet, wo auch entscheidet. Und Musik ist so dies.
Ja klar, das sind ja auch einfach meine Worte. Also dort fängt es ja schon an. Oder? Das ist ein Drehbuch, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von einer Figur, von einer Rolle. Und Musik ist halt wirklich nur meins sozusagen. Und ich finde es halt auch natürlich eine sehr viel universalere Sprache. Ich glaube, es gibt keine universellere Sprache als Musik. So. Und eben, es geht so über Sprachbarrieren hinweg und Musik berührt irgendwie alle, wenn sie gut ist. Und darum.
Du hast ja bei deinem neuesten Musikvideo bei Nitroglycerin hast du ja selber Regie geführt.
Ja.
Wie war das gewesen, so für dich? Du hast mal gesagt, aber du hast wirklich einfach selber können durch entscheiden, was du hast wollen. Aber wie hat dein kreativer Prozess denn ausgesehen im Vergleich jetzt zu Neumann 2, bei dir die Vorgabe gemacht wird?
Ja, zuerst ist halt der Song entstanden. Also zuerst habe ich den Song geschrieben mit meinem Gitarrist in Berlin. Dann haben wir den Song aufgenommen und dann ist der Song irgendwann fertig und dann ist es halt zum Musikvideo gekommen und ich hatte einfach so ein Bild von meinem inneren Auge gehabt und habe genau gewusst, wie ich es will haben und was der Song für mich bedeutet und wie das soll bildnerisch dargestellt werden. Und dann habe ich sozusagen ein Drehbuch geschrieben für das Musikvideo und dann auch gefunden, hey, ja, ich brauche jetzt keine Regie, weil ich weiß was ich machen will.
Ja.
Und dann habe ich selber Regie gemacht. Das ist natürlich schon auch viel. Also wenn man eben sozusagen selber muss spielen, Regie führen und dann habe ich irgendwie noch zu Nacht um 12 dann noch Dispos geschrieben und meine Crew organisiert und eigentlich habe ich alles gemacht.
Ja.
So, also es ist viel Arbeit, aber sehr erfüllend. Also ich bin sehr glücklich, wie es rausgekommen ist und ich habe mega Freude daran.
Ja, für alle, die es noch nicht gesehen haben und jetzt erst mal auf dem Körper bitte gehen schauen, weil es ist schwierig zu beschreiben.
Genau,
ja.
lieber schauen. Und ich bin jetzt schon am Planen, im Mai 3 das nächste. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen crazy.
Ja, crazy ist echt der richtige Begriff. Es ist ja auch ein feministischer Protestsong, Glycerin. Du hast ja auch schon dich sozial sehr engagiert. Du hast für Sea-Watch auch schon Spenden
aufgerufen.
Für Seenotrettung. Und für Frauen im Iran die Haare abgeschnitten. Was bedeutet dir so, oder was bedeutet dir das Engagement? Warum machst du das?
Ja, warum mache ich das? Weil ich einfach finde, es ist immer noch nötig, gerade eben, was Frauenrecht angeht und so, sind wir halt irgendwie noch auf dem Weg. Und ich finde, wenn man halt eine Stimme hat und wenn Leute einem zuhören, es gibt ein paar Themen, die mir einfach am Herzen liegen und mich auch eben persönlich betreffen. Und dann finde ich einfach, man kann sich dazu äußern und so. Und was mich noch mehr motiviert, ist, dass es tatsächlich halt auch immer, wenn man das mal macht, dass es dann wahnsinnig viel Backlash noch gibt. Also, dass dann wirklich die Leute kommen und finden, Frauen, bla, bla, bla. So, und das ist so wie der Punkt A. Okay. Wenn die Reaktionen nicht mehr kommen, dann findet man vielleicht, okay, gut, vielleicht lange es jetzt. Aber also selbst, wo wir Tatortkommissarinnen geworden sind, das war wirklich in jedem Interview ein riesiges Thema gewesen. Zwei Frauen. Das ist ja unrealistisch. Ich meine, das ist jetzt, also, es gibt ja nicht wirklich Mordermittlerinnen. Ich bin so, hä? Wo leben ihr? Also es ist so, ich bin eben manchmal wirklich schockiert, wie nötig das noch ist, einfach über irgendwie Gleichberechtigung von Frauen zu diskutieren. Und eben, wir haben es ja in der Schweiz alles gut, eben im Iran sind es dann noch ganz andere Themen. Aber ich finde eben, ein Feminismus muss auf jeden Fall intersektional sein und nicht nur die unsere privilegierten weißen Schweizer Frauen betreffen, sondern erst wenn es allen Frauen irgendwie gut geht, geht es auch gut.
Du hast vorhin gesagt, du seist auch persönlich betroffen. Wie ist das denn in der Film- und Bühnenlandschaft? Also erlebt man dort noch so Diskriminierung als Frau?
Hey, man merkt, dass sich sehr viel geändert hat, wirklich dank MeToo und dank einfach, dass so ein paar Sachen aufgeflogen sind, was irgendwie Machtmissbrauch im Theater oder in der Filmbranche ausmacht. So. Und dann merkt man schon, dass es einfach, eben, dass plötzlich, vor allem die Männer auch plötzlich das überhaupt wahrnehmen. Also es ist ja vorher vielleicht nicht immer nur aus böser Absicht gewesen, sondern einfach so, ja, man ist sich halt nicht anders gewöhnt. So, eben, Frauen verdienen weniger, ist halt so. Und erst wenn man es halt anspricht und mal den Finger drauf zeigt, dann merkt die Leute so, ah, okay. Und jetzt merkt man schon, dass es am Set zum Teil ein anderer Umgang ist und einfach auch, also was man total merkt, ist so bei so expliziten Szenen, wie Sexszenen oder Nacktszenen, dass es eben dort jetzt zum Teil so Intimacy Coach gibt oder so. Man kann sich entscheiden, will man das oder nicht, aber einfach das Angebot, dass es nicht einfach klar ist für eine Schauspielerin, ja, ich habe jetzt Sexszenen da, ziehe die aus, alle schauen drauf, sondern dass es einfach ein bisschen einen sensibleren Umgang damit gibt mittlerweile. Und ja, dass es einfach einen anderen Blick auch gibt. Ich meine, nicht nur der männliche Blick, wie man sagt. So. Und wenn man so alte Filme schaut, es gibt so ein, ich weiß nicht mehr, wie die heisst, ein super Doku von Arte, ist die, glaube ich, wo es um den männlichen Blick in der Filmszene geht. Und dann siehst du so viele alte Filmszenen und merkst so, ah, die Frau wird so dargestellt und der Mann so. Und einfach, ich finde es ein wahnsinnig interessantes Thema und so. Und da aber jetzt auch wirklich sehr viel, ich mit sehr viel mehr Regisseurinnen auch geschafft habe, was sich wirklich geändert hat. Und auch eben mittlerweile Kamerafrauen und so, das ist leider immer noch, gibt's immer noch zu wenig. Ich finde, Kamerafrauen sollten noch mehr supportet werden und ja, merkt man schon, dass sich etwas ändert.
Wie merkst du denn dort den Unterschied, jetzt Kamerafrau oder Kameramann, also auch?
Ja, es ist ein anderer Blick, so, also es ist schwierig zu beschreiben, oder? Es ist ein, ich glaube, die Gesellschaft ist sich schon gewöhnt, den weiblichen Körper schnell einfach zu sexualisieren. So. Also ich lese es ja auch in Drehbüchern, wie Frauenrollen und Männerrollen beschrieben wird. Oft ist es bei der Männerrolle so, ja, er ist ein, so und so ein Charakter, es werden seine Charakterzüge beschrieben, aber nichts über sein Aussehen. Und die Frauenrolle wird beschrieben, wie sie aussehen. Ja, sie ist lang, blonde Haare, lange Haare, sie hat das und das an. So, das ist... Das ist bezeichnend. Und wenn man wirklich mal darauf achtet, dann ist es, ja... Dann fällt es einem wahnsinnig auf.
Kannst du auf wie eine Frauenrolle, die irgendwie dargestellt wird, auch Einfluss nehmen als Schauspielerin, wenn dir jetzt etwas auffällt an so einem Drehbuch, so, wo du damit dich nicht wohlfühlst, um das so zu zeigen?
Kannst ja, klar. Also ich sage dann einfach eben, also so spiele ich das nicht oder so sage ich das nicht. So, es gibt eben den berühmten Bechtel-Test, ich weiß nicht, wie ihr den kennt, wo es irgendwie die drei Fragen... wie viele Frauenrollen gibt es, wie viel Sprachanteil haben sie und wie viele Gespräche haben sie untereinander, wo es nicht um einen Mann geht.
Genau.
So. Und eben, eigentlich schaue ich meine Drehbücher mittlerweile schon recht auf das an. Und eben, wenn es um so eine Rolle interessiert mich dann einfach nicht. Und so etwas sage ich dann auch ab.
Ja, ist auch mal erstaunlich, wie viele Filme bei diesem Test durchfallen.
Ja,
das verschreckt mir
auch. Sehr viele, auch so bekannte Filme.
Ja, eben.
Genau. Deine Neujahrsvorsätze haben wir vorher noch gesehen auf Instagram für 2024. Und jetzt haben wir natürlich dein Outfit auch schon kritisch beäugt.
Ich habe heute kein Animal Print an.
Wear more Animal Print.
Gestern hatte ich Animal Print an.
Ja, also du hast auch noch andere Neujahrsvorsätze. Give less fucks.
Ja.
Smash Patriarchy. Da haben wir es jetzt gerade davon gehabt. Genau. Also würdest du sagen, bist du gut unterwegs mit den Neujahrsvorsätzen?
Ja, mit dem ersten und dem dritten schon. Give less fucks, arbeite ich noch dran.
Ja.
Das ist so ein bisschen mehr Sinn. Ein bisschen mehr... innere Ausgleichheit, das ist nur so das Thema.
Aber ist das wirklich etwas, was du anstrebst, weil es macht dich auch so aus?
Ja, also jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt
jeden Morgen komplett anders.
Genau, also nicht ins Meditationskloster oder Schweigekloster kann. Ich glaube, das wird schwierig bei mir, aber es ist einfach so ein gesundes Maß von Entspanntheit, weil ich bin schon jemand, der recht driven ist und recht immer eben viel am Machen und nicht so gut kann stillsitzen und
Du hast mal gesagt, du tanzt immer auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig und dass du das auch ein bisschen brauchst.
Eben, ich brauche es ein bisschen. Also ich will jetzt nie ein ganz ruhiger, entspannter Mensch werden, aber so ein bisschen eben, ein paar less fucks und zum Teil auch sagen so, hey, nein, das muss ich jetzt nicht auch noch machen und darum, da muss ich mich jetzt nicht auch noch aufregen.
Hast du denn Strategien, mit kannst du entspannen?
Nein, ich bin immer noch am Suchen. Hast du einen Tipp für mich, damit ich gut entspannen kann? Weil im Wellness kann ich mich eben auch nicht entspannen. Die Leute sagen, geh mal in die Sauna und so. Es ist einfach nicht so mein...
Es gibt ja auch aktives Entspannen.
Ich entspanne also beim so Joggen am meisten.
Ja, ja, ist es Sport, Sport, ja.
Also wenn ich gut jogge, dann ist es wirklich fast meditativ für mich.
Kopf leeren.
So. Genau.
Kopflüften. Ja.
Ja, und sonst so eben. Ausgehen ist schon entspannend, so Konzert und so. Freunde treffen, das ist für mich das Entspannteste.
Ja. Gibt es noch, also jetzt kommen wir natürlich wieder zu den Hochzeiten, aber gibt es noch grosse Ziele, die du hast? So, oder?
Jetzt habe ich gedacht, willst du mit mir? Nein, jetzt nicht. Kommen wir auch zu den Hochzeiten.
Nein, kein Antrag. Gibt es noch Ziele oder Träume, die du hast in deiner Schauspielkarriere, Musikkarriere? Oder was sind noch so? Oder lässt du auf dich zukommen?
Ja, also eben nicht jetzt so ausformulierte, genau, es gibt tausend Träume und Ziele, so, aber jetzt nicht, wie, ja, ich möchte jetzt unbedingt mal das und das. Also, wenn es so weitergeht und ich irgendwie tolle Projekte kann drehen, dann bin ich wirklich sehr glücklich. Also ich würde gerne mehr Kino wieder machen. Ich hoffe immer noch, das Kino stirbt nicht aus, weil ich liebe es einfach, ins Kino zu gehen. Und ja, ich habe irgendwann Lust auf einen guten Horrorfilm. So einen richtigen, weil ich schaue privat recht gerne Horrorfilme und irgendwie wird das so wenig gedreht. Ein guter Horrorfilm und einen guten Musikfilm, weil es gibt ja schon gute Musikfilme, so nicht so musical-mäßig, sondern so...
Film über Musik?
Ja.
Ja.
Oder das Biopic. Ja, leider, das Amy Winehouse-Biopic haben sie jetzt ohne mich gemacht. Aber ja.
Hast du dir je etwas gehört?
Nein, ich gehe kritisch ins Kino. Nein, das wird sicher super, aber ja.
Ja. Also Horror ist noch so eine Genre, die dich sehr beschäftigt. Was fasziniert dich daran?
Hey, ich weiß es nicht. Ich bin einfach, glaube ich, makaber von Anlage.
Du bist schon gut aufgehoben beim Tatort. Was würdest du denn für eine Rolle spielen oder egal? So in einem Horrorfilm. Wärst du denn gerne die Ermittlerin oder das Opfer oder der Geist?
Spinne. Der Geist ist gut. Irgendwie so einfach supernatural. Ich wäre gerne mal so eine Hex oder so.
Mm-hmm.
Oder auch. Ja, so ein creepy Character fände ich schon gut.
Wäre es eine Herausforderung für dich? Oder mehr so. Fühlst du dich dann ein bisschen daheim?
Meine Freunde würden alle sagen, nein, das ist easy. Ich hatte so eine Phase, wo ich so also 15, 16 war, wo ich sehr gerne meine Freundinnen verschreckt habe. Und wo. Wo ich sie dann so zu mir heimgeladen habe und ich bin dann irgendwie in der Ecke mit so einem weißen Nachthemd mit den Haaren im Gesicht, so wie das Mädchen von der Ring stand.
Oh nein,
und
okay.
So, ja, das war meine Phase gewesen. Und darum würden meine Freunde alle sagen, ja nein, das ist...
Aber wenn das weiterhin deine Freunde sind, dann ist das
sind
ja gut.
Sind immer noch meine Freunde.
Hast du dich vielleicht gut entschuldigt?
Ich habe mich mehrmals entschuldigt, ja.
Aber jetzt kommt ja zuerst mal noch der neueste Tatort.
Genau.
Ja, raus am 14. April. Was kann man dort so erwarten von deiner Rollenfigur?
Hey, also ich finde, es ist ein super Fall geworden tatsächlich, weil er mal ein bisschen genremässig auch ein bisschen in etwas anderes reingeht. Er hat sich ein bisschen etwas überzeichnet. Also wir vergleichen es immer so ein bisschen mit so einem Guy Ritchie-Film. Also ich finde es wirklich echt cool, also die Regie hat Mike Scherer gemacht und der hat uns wirklich ein bisschen machen lassen. Also eben, wir sind so, Anna und ich, wir sind privat recht, sagen wir mal, wir machen viel Quatsch. Und wir haben recht Freude also an Slapstick und so Sachen und irgendwie das ist das erste Mal, wo es ein bisschen zugelassen worden ist im Tatort. Mal schauen, wie das beim Publikum ankommt. Und ja, das Spannende ist eben, wir haben im Zürich Zoo gedreht und das erste Mal ist ein... Das Mordopfer kein Mensch, sondern das erste Mordopfer ist ein Schimpans.
Ja, okay.
Und das gehört dann eigentlich nicht in unseren Aufgabenbereich. Also Leib und Leben ermittelt kein Tiermörder, weil anscheinend juristisch, das habe ich auch nicht gewusst, Tiermörder unter Sachbeschädigung geht.
Ja.
Das ja, also einfach schon das Wort. Aber meine Figur Tessa akzeptiert das natürlich nicht und ermittelt trotzdem.
Es gibt ja da auch eine größere Diskussion um die Frage, ob Tiere so Recht haben, Menschenrecht haben. Das kommt dort ja vielleicht auch vor, so wie ich das jetzt Fall. Gehört. Genau.
Wir sind gespannt.
Sehr gut. Ich habe aber noch etwas anderes. Ich habe gesehen, deine liebste deutsche Krimiserie ist der Tatortreiniger.
Oh ja,
grossartig.
Das ist grossartig.
Und du hast dort auch mitgespielt, habe ich gesehen. Mit dem Bjarne Mädel.
Ja.
Ich finde das etwas wirklich vom Krimi ist ja eben immer sehr ähnlich, das hast du auch schon angesprochen, ja. Immer so, ja, jemand stirbt, da muss man ermitteln, dann hat man ihn. Und der Tatortreiniger ist ja, das fängt ja dort an, wo man geht putzen,
ja.
Am Tatort. Und ja, einfach so ganz eine andere Perspektive auch wieder.
Ja,
und was hast denn du dort gespielt?
Ich habe dort eine Kellnerin gespielt, ich weiß nicht mehr, wie die Folge heisst, die Folge mit dem Bastian Reiber als Clown, ein guter Freund von mir, ein sehr lustiger Schauspieler. Ich weiß nicht, welche Folge.
Okay, ist gleich.
Aber ich finde es raus. Aber eben, ich finde das etwas vom bestgeschriebensten und bestgespieltesten. Und eben der Regisseur Arne Feldhausen, der all die Tatortreiniger gemacht hat, ist auch ein wahnsinnig guter Regisseur. Und das ist so, das trifft so meinen Humor. Es ist irgendwie eben, es ist intelligenter Humor. Super gespielt.
Mhm. Ein bisschen makaber einmal.
Ebenso wie mir das gefällt. Also wirklich kann ich jedem nur empfehlen, der Tatortreiniger ist leider eingestampft worden, gibt keine neue Folge mehr, aber ein paar gibt es zum Schauen.
Deine kann man auch schauen.
Und meine kann man auch schauen, wenn man sie findet.
Sehr gut. Ja, dann bedanken wir uns bei dir.
Danke
für deine Zeit und für deine Energie und deine Antworten.
Danke,
und dir ein ganz gutes Konzert heute Abend.
Danke.
Ja, viel Erfolg.
Ein schönes Wochenende.
Wunderbar. Und auch den Zuhörern und Zuhörern, danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Ade miteinander.
Ade miteinander.